Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
die Journalistin Bascha Mika ist bei uns. Frau Mika, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Guten Tag.
Frau Mika, wir wollen in dieser Stunde die Themen des Tages sortieren, die Themen der Woche. Und da gibt es zwei Ereignisse, die hängen nur lose miteinander, aber sie betreffen dasselbe Thema. Zum einen haben wir gerade in den Nachrichten gehört, Salman Rushdie kämpft um sein Leben, der Autor. Auf der anderen Seite in Simbabwe, jetzt sieht sie Dankwa Remga, eine Schriftstellerin, die hier gerade den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat. Die kämpft um ihre Freiheit vor Gericht. Zwei sehr unterschiedliche Fälle. Trotzdem geht es doch eigentlich um das Gleiche. Oder wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört, da fiel der Ausspruch, die Freiheit des Denkens.
Genau darum geht es. Kunst und Kultur stehen ja für eine besondere Form der Freiheit. Und KünstlerInnen sind auch wenig kontrollierbar. Und häufig sind sie auch diejenigen, die sich von repressiven Systemen nicht sofort einschüchtern lassen. Und das alles macht sie natürlich sehr bedrohlich für alle, die ein autokratisches System aufbauen wollen oder schon Diktaturen aufgebaut haben.
Das macht sie auch zu Zielen. Also gerade auch deswegen, weil ja gerade die Kunst so vielseitig sein kann, so indirekt sein kann.
Und sie kann subversiv sein. Das ist es ja genau.
Schwer zu kontrollieren.
Ganz genau. Und nicht umsonst versuchen, also es gibt Künstler und Künstlerinnen, die sagen, wenn Putin es schafft, die Ukraine wirklich unter seine Knute zu bekommen, dann wird er zuerst die Intelligenz versuchen auszulöschen, aber natürlich auch Kunst und Kultur. Genau aus diesem Grund, weil sie dieses Subversive haben, dieses schwer kontrollierbare und deswegen bedrohlich sind.
Heute Mittag ist die Journalistin Bascha Mika bei uns. Und Frau Mika, wir müssen sehen, dass nach Jahrzehnten voller Todesdrohungen tatsächlich jetzt der Autor Salman Rushdie angegriffen worden ist. Gestern im US-Bundesstaat New York bei einer Veranstaltung hat ihn ein mutmaßlicher Attentäter, der Mann, der festgenommen worden ist, mehrfach mit einem Messer angegriffen. Er kämpft um sein Leben, er soll an einem Beatmungsgerät hängen, er könnte ein Augenlicht verlieren. Was sind Ihre Gedanken? Der Mann wird seit 35 Jahren quasi mit dem Tode bedroht. Er hat es irgendwann geschafft, sein Leben wieder zu leben und jetzt das.
Ja, ich finde das so bitter. Salman Rushdie wollte bei dieser Veranstaltung über künstlerische Freiheit reden. Das Thema, über das wir eben auch sprachen. Und nach so vielen Jahren, wo er jahrzehntelang bewacht worden ist, von seiner Familie getrennt worden ist, aus Sicherheitsgründen, irgendwann hatte er das Gefühl, jetzt ist gut, jetzt habe ich meine Freiheit wieder und hat versucht, ein normales Leben zu leben, was ihm auch ein ganzes Stück gelungen ist. Und jetzt kommt ein Mann daher, wahrscheinlich ein Einzeltäter, man weiß es ja noch nicht genau. Und ob er nun diese Fatwa tatsächlich vollstrecken wollte, das wissen wir auch nicht. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, denn der Iran hat noch vor einiger Zeit gesagt, diese Fatwa könne gar nicht aufgehoben werden, denn das könne nur derjenige, der sie erlassen hatte, und das war Khomeini, und der ist tot.
Der Revolutionsführer, der vor vielen, vielen Jahren gestorben ist, und darum geht es ja im Grunde im Kern, die satanischen Verse. Das ist ein Buch von Rushdie, 1988. Das ist etwas, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, ich bin 83er Baujahr, ich habe davon immer nur gehört, das gibt es, Rushdie ist jemand, der mit dem Tode bedroht wird. Es ist aber immer so ein bisschen Hintergrundrauschen für mich gewesen, weil ich keinen tatsächlichen Bezug dazu hatte. Für diejenigen, die sich damit nicht wirklich auskennen, was ist die Grundlage dieser Fatwa, also dieser Todesdrohung gegen ihn?
Es geht um einen Mann, der in seinen Träumen praktisch das Leben des Propheten nachempfindet. Und angeblich ist diese schriftstellerische Fantasie, die Salman Rushdie dort zu Papier bringt, Majestätsbeleidigung, das heißt eine Beleidigung des Propheten. Und deswegen hat der Revolutionsführer Khomeini damals 89 diese Fatwa ausgesprochen, und das bedeutet, es wurde ein riesiger Geldbetrag, mehrere Millionen US-Dollar, ausgesetzt für denjenigen, der Salman Rushdie umbringt, und auch alle, die in irgendeiner Form an diesem Buch beteiligt waren. Und weil Sie eben erzählten, dass Sie keinen direkten Bezug dazu haben, für mich ist es eigentlich ganz anders. Mhm. Salman Rushdie und die satanischen Verse sind für mich ein regelrechtes Menetekel, wenn es um die Freiheit der Kunst und die Freiheit des Wortes geht. Denn ich war damals noch gar nicht lange bei der Taz. Ich habe ja lange bei der Taz gearbeitet. Ich war vielleicht ein Jahr da. Und dann kam diese Geschichte mit der Fatwa, 89. Und der damalige Kulturredakteur Arno Wittmann, der Ihnen ja vielleicht vom Namen auch etwas sagt, hat vor der Redaktion eine Brandrede gehalten und hat gesagt, niemand will diese satanischen Verse veröffentlichen, also in Auszügen. Wir als Taz, wir müssen das machen. Die Taz ist gegründet worden, genau um unterdrückte Nachrichten zu publizieren. Und deswegen war es so selbstverständlich, wenn natürlich auch nicht ungefährlich, zu sagen, wir machen das. Und die Taz hat dann tatsächlich Auszüge veröffentlicht. Die Redaktion, damals gab es noch nicht mal eine Chefredaktion, das war also eine Entscheidung der Gesamtredaktion. Die Redaktion fand das eine gute Sache, trotz der Gefahr. Und was mich damals richtig empört hat, nach unserer Veröffentlichung stand tatsächlich ein Kommentar der Chefredaktion der Frankfurter Rundschau, meiner zweiten Lieblingszeitung, aber tatsächlich ein Kommentar des Chefredakteurs, und der schrieb, wie die Taz denn so etwas machen könne, diese Verse zu veröffentlichen, damit würde sie doch alle Kollegen und Kolleginnen in der Presselandschaft gefährden. Ich meine, sind wir Journalisten? Sind wir Journalistinnen? Haben wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Meinung einzutreten? Das ist unsere Lebensgrundlage. Das ist nicht nur unser Job, sondern unseren Job gäbe es nicht, wenn es diese Art von Freiheit nicht gäbe. Und dafür muss man eintreten, auch wenn es gefährlich ist. Ganz viele Kollegen und Kolleginnen weltweit riskieren ihr Leben dafür. Und damals, 89, hat keine einzige Zeitung außer der Taz etwas aus den satanischen Versen veröffentlicht.
Ich finde es interessant, dass Sie gerade gesagt haben, den Kollegen zitiert haben, mit unterdrückten Nachrichten veröffentlichen. Das heißt tatsächlich, das wurde auch, oder Sie nehmen das auch wahr, dieses Buch und das Werk Rushdies wie eine Form von Nachricht, eine Form von Recherche über etwas, was bestimmte Teile, in diesem Fall anscheinend der iranische Revolutionsführer, damals nicht an der Öffentlichkeit sehen wollte.
Nein, von Nachricht kann man natürlich nicht reden. Das ist Literatur. Und Salman Rushdie hat ja eine besondere Form der Literatur auch kreiert, die mir immer, also ich liebe seine Bücher. Mein Lieblingssatz aus den Mitternachtskindern ist Schande, Schande, klatschmohnrote Schande. Das ist einer der ersten Sätze in diesem Buch. Und schon da finde ich, bei so einem kleinen Satz schwingt eine ganze Menge mit. Also er hat eine Form des sogenannten magischen Realismus. Das heißt, er erzählt Geschichten, aber verwebt sie immer mit ganz viel Fantasie und fast märchenhaften Szenen. Deswegen sind auch die satanischen Verse, das sind keine Nachrichten, das ist Literatur. Aber natürlich hat er sich da beschäftigt mit Fragen der Religion, und das hat er auch in den kommenden Jahren immer getan, und sich dabei auch immer für die Freiheit des religiösen Denkens eingesetzt.
Wir haben ihn vor ein paar Jahren interviewen können hier im Deutschlandfunk Kultur, und da hat er Folgendes gesagt in Bezug auf das Geschichtenerzählen und Diktaturen und Tyrannen.
For peculiar reasons, the telling of stories is always very offensive to tyrants.
Naja, es gibt ja da so ein paar seltsame Gründe, die das verstärken, weil es interessant ist, dass Tyrannen eine gewisse Angst vor fabulierten Geschichten haben. Ein Diktator oder ein Despot möchte alles kontrollieren, auch die Geschichten, die erzählt werden. Und deswegen kann er einen freien Geist nicht akzeptieren. Deswegen wird Literatur nicht akzeptiert. Und das besteht einfach darum, dass sie den Literaten ihre Sicht auf die Welt oder ihre Geschichten nicht mehr diktieren können.
Ich glaube, da kam mein Gedanke her, Frau Mika,
tolles
wegen der
Zitat.
Nachrichten. Wunderbar, oder? Da kam mein Gedanke her wegen der Nachrichten. Es geht sozusagen auch darum, eben freie Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Seien sie nun in der Form einer klassischen Nachricht oder eben
oder fabuliert.
Richtig.
oder fabuliert. Ganz, ganz genau. Also die, das ist, glaube ich, das, worüber wir eingangs sprachen. Alles, was mit Fantasie zu tun hat, mit Kreativität zu tun hat, lässt sich nicht so ohne weiteres kontrollieren. Und alles, was sich nicht kontrollieren lässt, muss autokratischen und diktatorischen Systemen Angst machen, denn sie versuchen ja sozusagen jede Form der Freiheit, selbst der Freiheit im Kopf zu eliminieren.
Bascha Mika, heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, wir haben gesprochen oder wir sprechen über Salman Rushdie, der nach einer Messerattacke in der vergangenen Nacht hat die US-Justiz veröffentlicht, was sie bei Donald Trump gesucht hat. Anfang der Woche war ja das FBI in seinem Anwesen in Florida. Und da soll es um Dokumente gegangen sein, die auch die nationale Sicherheit betreffen, die Trump nicht zurückgegeben hat. Und da dachte ich mir mal wieder, für einen normalen Politiker wäre das das Ende jeglicher politischen Ambition. Da nimmt jemand einfach geheime Dokumente mit nach Hause. Bei Trump bin ich mir wieder nicht sicher. Es könnte auch sein, dass er auch das eingewoben bekommt in seiner Erzählung Ich gegen den Rest der Welt.
Ja, das ist zu befürchten. Wobei es, glaube ich, langsam für ihn echt eng wird. Also er hat ja eine ganze Reihe Verfahren am Hals. Also zum einen die wegen Steuerhinterziehung. Dann gibt es den Untersuchungsausschuss wegen der Kapitolerstürmung. Und jetzt eben die Razzia in Florida. Und es ist ja kein Zufall, dass der Bundesrichter die Protokolle darüber freigegeben hat. Denn natürlich sind alle Trump-Unterstützer und er auch hingegangen und haben gesagt, und ist das alles wieder ein politisches Manöver und ist Trump das arme Opfer? Und er selbst spricht natürlich von sich als Opfer. Aber wenn, wie diese Protokolle zeigen, tatsächlich geheime Unterlagen bei Trump waren, dass er sie hat einfach mitgehen lassen. Und es gibt ja sogar den Verdacht, dass es eben um atomare Waffen geht bei diesen Geschichten. Dann könnte ihm tatsächlich eine Anklage drohen. Und das Gute wäre, wenn er angeklagt würde und verurteilt würde, dann könnte er auch nicht mehr bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten, weil das ist in den USA verboten. Also wenn man sich einmal hat was zu Schulden kommen lassen, indem man verurteilt wurde, dann ist wirklich Schluss. Vielleicht hat er sich diesmal verzockt.
Das würde Trump natürlich sofort als linken Staatsstreich deklarieren. Und es ist davon auszugehen, dass große Teile seiner Partei, der Republikaner, da aus politischen Gründen mithalten würden. Der Korrespondent des Spiegels in den USA, Reddy Pfister, der hat geschrieben, der amerikanische Justizminister muss eine Entscheidung treffen, die eigentlich zu groß ist für einen einzelnen Menschen. Ist es klüger, eine Straftat nicht zu ahnden, weil es ein höheres Gut gibt, den Frieden der Nation? Oder öffnet im Gegenteil der Verzicht auf eine Anklage das Tor zu Willkür und Tyrannei? Ist das eine Rechnung, die der amerikanische Justizminister aufmachen muss?
Ich denke schon. Auf der anderen Seite gibt es meiner Meinung nach für einen Justizminister überhaupt
nur eine Antwort
darauf, nämlich, dass er das selbstverständlich machen muss. Aber natürlich ist die Sorge, dass damit ein kleiner Bürgerkrieg ausbrechen könnte, die ist ja durchaus berechtigt. Und es sind ja auch schon Beamte, die bei der Durchsuchung beteiligt waren, deren Adressen wurden veröffentlicht, die sind bedroht worden. Also es ist ja nicht so, dass die Trump-Fans eine nette, freundliche Gemeinde sind, sondern die sind militant und man weiß nicht, was da passiert. Und wenn wir uns an die Bilder von der Erstürmung des Kapitols erinnern und an die Todesopfer, die das gekostet hat, dann wissen wir, dass die alle möglichen Opfer in Kauf nehmen, zumal wenn sich jemand wie Trump auch noch hinstellt und sagt, waren gar keine geheimen Dokumente, alles gelogen, ich bin das Opfer.
Wobei man da natürlich sagen muss, wenn ein Staat seine Prinzipien aufrechterhalten will und muss, dann darf er keine Ausnahmen machen. Und dann wird man in einem Land mit so vielen Millionen Waffen, davon natürlich zum Teil sogar halb militärische Waffen, wird man davon ausgehen müssen, dass das dann, ich sage das jetzt wirklich ja, mit einer gewissen Furcht, dass man den Preis dafür zahlen muss, nämlich tatsächlich, dass es in keinen Bürgerkrieg gegen wird wie 1861. Aber schon tatsächlich auch viele Menschen, die sagen werden, jetzt muss ich tatsächlich etwas tun.
Ich denke, was die USA dringend brauchen, ist das, womit Biden, der Präsident, eigentlich angetreten ist, nämlich tatsächlich zu versuchen, diese Polarisierungen aufzuheben. Also wir reden ja hier in Deutschland gerne vom gespaltenen Land, also im Zusammenhang mit Corona und Corona-Leugnern, Querdenkern, Reichsbürgern und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Dimension, die eine gesellschaftliche Spaltung in den USA angenommen hat, die ist, also verglichen mit Deutschland, da sind wir wirklich noch ziemlich gut dran. Ich glaube, das übersteigt erstmal die Vorstellungskraft der Menschen, die dort nicht unmittelbar leben und damit konfrontiert sind. Und das ist meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit, zu versuchen, so etwas wie wie regelrechte Aufstände, bewaffnete Randale, wo ganz sicher Menschen verletzt werden, zu Tode kommen, um dieser Gefahr entgegenzugehen. Also man muss es, glaube ich, sehr viel grundsätzlicher denken und sehr viel grundsätzlicher angehen. Denn sonst wird sich ja sozusagen diese Spaltung in diejenigen, die so einem Hasardeur wie Trump alles glauben, egal welche Lügen er auftischt, und denjenigen, die noch etwas mehr Realitätsbewusstsein haben, sonst wird die nicht aufgehoben. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie Menschen, die dermaßen realitätsverleugnend sind, wie man die noch erreichen kann mit Argumenten, die auf Wahrheit basieren.
Das ist eine ehrliche Aussage, aber sie lässt einen natürlich auch etwas verzweifelt zurück.
Ja, richtig. Aber ich meine, vieles lässt einen verzweifelt zurück, wenn man sich die Welt und auch die USA anschaut.
Bascha Mika, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Mika, Sie waren gerade in Rostock. Sie haben recherchiert zu den massivsten rassistischen Ausschreitungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir reden von den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992. Da ging es gegen ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter im sogenannten Sonnenblumenhaus. Das hat damals das Land zum großen Teil schockiert. 30 Jahre später sind Sie dort. Wie geht die Stadt mittlerweile damit um?
Ich habe deswegen dort recherchiert, weil ich eben vor 30 Jahren bei dieser rassistischen Randale dabei war. Also ich bin als Reporterin dahin gefahren, um darüber zu berichten. Und das war für mich mit einer der schockierendsten Erfahrungen, die ich in meiner Zeit als Reporterin gemacht habe. Denn ich komme gleich zu Ihrer Frage, nur das vielleicht vorweg. Denn was daran so brutal war, dass Rechte, Rechtsradikale Menschen angreifen, vor allen Dingen Menschen, von denen sie meinen, dass sie nicht in das weiße Deutschland gehören. Das ist eigentlich nicht das Schockierende. Das Schockierende ist, dass die Polizei und die Politik so etwas nicht in den Griff bekommt. Was in Rostock-Lichtenhagen das Besondere war, dass Hunderte bis zu Tausende Menschen aus Lichtenhagen und auch aus Rostock, die Anwohner auch des Sonnenblumenhauses, denn das Sonnenblumenhaus ist nicht ein Haus, sondern das ist ein ganzer Häuserkomplex, Hochhäuser von der Nummer 13 bis zur Nummer 19. In der Nummer 18 und in der Nummer 19 wohnten zum einen vietnamesische Vertragsarbeiter, aber da war auch eine ganze Zeit die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber eingerichtet. Und diese Asylbewerber-Aufnahmestelle war komplett überfüllt. Trotzdem hat die Landesregierung nichts Besseres zu tun gehabt, als Menschen dort immer wieder hinzuschicken. Die wurden von dem Leiter des Heims einfach nicht aufgenommen. Das heißt, die kampierten auf den Wiesen unter den Torbögen in Lichtenhagen und haben dort gelebt, mit allem drum und dran. Sowohl was ihre Hygiene anging, sowohl was ihren Sex anging und so weiter und so weiter. Und das ging eine ganze Zeit. Die Anwohner haben sich wahnsinnig beschwert. Ich denke, durchaus zu Recht. Aber es wurde nichts unternommen. Und mein Verdacht ist, dass die Landesregierung das damals bewusst eskalieren lassen wollte und den Protest der Bewohner anstacheln wollte, weil es eine CDU-Landesregierung war und die CDU damals bundesweit versuchte, das Grundgesetz für Asyl zu verschärfen. Die SPD hat sich geweigert. Als die Randale in Rostock-Lichtenhagen losging, ist die SPD eingeknickt. Und Entschuldigung, das war eine sehr lange Antwort und ich bin noch nicht mal auf Ihre Frage eingegangen.
Die würde ich gleich nochmal stellen, Frau Mieke, weil ich hätte jetzt nochmal eine Nachfrage, weil ich hatte ja gesagt, schockiert, das Land war schockiert. Muss man aber auch gleichzeitig sagen, das ist dann wieder vergessen worden?
Nein, es ist eigentlich nicht vergessen worden. Erstmal gab es immer Jahrestage, das darf man auch nicht sehen. Also zum 10., zum 20. sind immer alle brav dahin gepilgert, auch die PolitikerInnen, und haben Reden gehalten.
Aber das klingt ja nach Pflichtbewusstsein im Sinne von, wir müssen das machen, aber nicht im Sinne von einer Aufarbeitung und tatsächlich etwas tun.
Also inwieweit die Politik damals Verantwortung hatte, das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Und es gibt einen NDR-Film über Rostock-Lichtenhagen, der jetzt auch im Zusammenhang des 30-jährigen Jahrestages, ich wollte gerade schon sagen Jubiläum, aber das verdient den Namen nicht, also des 30. Jahrestages gedreht worden ist. Und da sagt ein Polizist, der damals dabei war, wir waren alle so hilflos und wir wussten auch nicht, was da passierte, dass der einfache Polizist das nicht wusste. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich stand ja mitten unter denen, das war eine Handvoll Polizisten und dann waren auch die noch weg. Und als das Haus brannte, war keine Feuerwehr da, die kam einfach nicht durch. Und auch keine Polizei, gar nichts. Und es war Bürgerkrieg, es war regelrecht Bürgerkrieg. Und dieses Eingeständnis, was hat die Politik damals gemacht? Vor allen Dingen die CDU-Regierung im Land und im Bund. Das ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet.
Und in Rostock, wie ist es nun, nachdem Sie jetzt 30 Jahre später nochmal da waren, wie geht die Stadt damit um?
Also ich kann nicht über die Stadt sprechen, weil ich habe mich bewusst darauf konzentriert, nach Lichtenhagen zu fahren und das zu tun, was ich damals getan habe, nämlich mit den Anwohnern zu reden. Und schon damals war das so, die standen draußen, haben ihre eigenen Kinder und dann auch die Rechtsradikalen, die aus ganz Deutschland angekarrt worden sind, angefeuert zu den Angriffen. Und wenn ich sie darauf angesprochen habe, haben sie gesagt, ja, das ist doch gar nicht so, das ist doch nicht rassistisch, wir wehren uns doch nur und das sind auch keine Rechtsradikalen, das sind unsere Kinder, also die Jugendlichen, die dort mitmischten. Und als ich jetzt da war, habe ich eben mit sehr vielen Menschen gesprochen. Ich habe natürlich keine repräsentative Umfrage gemacht, versteht sich. Aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die jetzt noch im Sonnenblumenhaus leben und damals schon gelebt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das überraschen wird. Niemand von diesen Menschen, die ich befragt habe, war damals auf der Straße dabei und hat mit angefeuert. Alle erinnern sich natürlich. Alle haben es auch mitbekommen, aber alle, die ich gefragt habe, sagen, wir haben das aus unseren Wohnungen mitbekommen, wir haben das von den Fenstern gesehen, aber wir haben nicht mit angefeuert, wir sind nicht auf die Straße gegangen, wir hatten selbst Angst. Und viele sagen auch, das waren nicht unsere Leute, das waren nur Leute von außen.
Überrascht Sie das, Frau Mieke? Also niemand will dabei gewesen sein?
Nein, ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich habe als Reporterin öfter recherchiert in rechtsradikalen Umfeld, aber natürlich auch in einem Umfeld, wo es den häufig auch verdeckten Rassismus gibt. In Rostock-Lichtenhagen war der ja nicht verdeckt, der war ja offensichtlich. Heute ist er wieder unterschwellig. Deswegen hat es mich nicht richtig überrascht, aber es hat mich auch ein bisschen verzweifelt gemacht, weil ich hätte mir gewünscht, wenigstens auf einen Menschen zu treffen, der sagt, ja, ich war damals dabei, ich war damals Anfang 20, ich war ein bisschen blöd im Kopf das mit den Roma, das hat mich wirklich aufgeregt, aber heute weiß ich es besser. wie gesagt, ich habe keine repräsentative Umfrage gemacht. Diese Menschen gibt es sicherlich. Ich habe sie nicht getroffen.
Pascha Mika über ihre Recherchen in Rostock-Lichtenhagen, 30 Jahre nach den Angriffen auf diesen Wohnhauskomplex dort. Pascha Mika ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Journalistin und sie war auch Jurymitglied beim Friedenspreis des deutschen Buchhandels, war mit dafür verantwortlich, dass Tsitsi Dangaremga aus Simbabwe ihn verliehen bekommen hat, die bekannteste Schriftstellerin des Landes. Frau Mika, gegen Tsitsi Dangaremga läuft jetzt seit einigen Wochen ein Prozess in Simbabwe. Sie sind in Kontakt mit Ihrem Mann. Wissen Sie, wie es ihr geht, wie sie das alles aufnimmt?
Ich muss Sie an einer Stelle korrigieren. Okay. Der Prozess läuft schon seit 2020. Das heißt, seit 2 Jahren. Jetzt in dieser Woche war der 29. Verhandlungstag. Das heißt, Tsitsi Dangaremga und eine mitangeklagte Journalistin Julie Barnes mussten bisher 29 Mal vor Gericht erscheinen, manchmal nur für 5 Minuten, weil dann wieder aus irgendeinem Verfahrensgrund oder weil ein Zeuge fehlte, das Ganze wieder verschoben wurde. Das gehört mit zur Methode, Angeklagte bei politischen Prozessen, denn darum geht es hier, bei politischen Prozessen wirklich zu zermürben und ihnen natürlich auch finanzielle Probleme zu bereiten. Denn so eine Verteidigung muss ja bezahlt werden.
Sie ist angeklagt wegen angeblicher Aufwiegelung zur Gewalt, weil sie an einer Demonstration für mehr Demokratie teilgenommen hat. Zimbabwe ist natürlich vielen hier noch bekannt durch die jahrzehntelange Diktatur von Robert Mugabe. Man muss aber sagen, auch sein Nachfolger hat nicht dafür gesorgt, dass sich im Land irgendetwas verändert hat.
Nein, im Gegenteil. Die Hoffnung war da, dass es besser wird, aber im Moment steht das Land so schlecht da wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sowohl was die sozialen, was die politischen, was die demokratischen Fragen angeht. Die Leute sind unendlich arm, sie kämpfen tagtäglich um darum, ihren Kindern etwas zu essen zu geben. Tsitsi Dangaremga selbst sagt, wir leben in einem Land, das eine gierige, korrupte Regierung hat und eine elende, entmachtete Bevölkerung. Und weil Sie vorhin fragten, wie es Frau Dangaremga geht, sie ist eine ausgesprochen besonnene Frau, super intellektuell, in allem sehr reflektiert. Das heißt, sie ist auch überhaupt keine Revoluzzerin. Sie ist auf die Straße gegangen, weil sie eine überzeugt dafür ist, dass sich in dem Land etwas ändern muss. Und sie wusste natürlich, dass sie mit Repression fürchten muss. Sie hat nichts anderes getan, als ein Schild, das war so ein kleines Pappschild, sich um den Hals zu hängen. Und da stand unter anderem drauf, wir brauchen ein besseres Simbabwe. Und das reichte schon, um den autokratischen Machthabern so viel Angst einzujagen, dass sie erst verhaftet wurde, dann wurde sie wieder freigelassen, dann wurde sie angeklagt. Und die Vorwürfe sind natürlich absurd, die da erhoben werden, denn nach der Verfassung in Simbabwe darf man selbstverständlich seine Meinung frei äußern und man darf auch demonstrieren. Nur in der Praxis ist das natürlich etwas anderes.
Wir wissen natürlich, dass Theorie und Praxis gerade in solchen Regimen immer zwei verschiedene Sachen sind. Es gibt immer einen Grund, um Demonstrationen zu verhindern. Tsitsi Dangaremga, Sie haben es ja selber gesagt, sie ist momentan nicht in Haft. Sie kann auch reisen. Sie war auch vor kurzem in Deutschland und da hat sie unter anderem hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben und da hat sie darüber gesprochen, wie es für sie ist, ihre Kunst auszuüben im Moment.
Expression is always political and that is what the feminists in the 1970s expressed so well when they said
die Sprache ist immer politisch und das kommt von dem alten wahren Spruch, den die Feministinnen aufgebracht haben, dass das Persönliche immer politisch ist. Und für unterdrückende Regime ist es immer so, dass sie als erstes die Redefreiheit einschränken wollen, die Freiheit des Ausdrucks. Und als ich dann anfing, mich zu äußern, auch gegen das Regime, war das klar, dass die das sofort kontrollieren wollten. Und wenn sie es nicht kontrollieren, fühlen sie sich bedroht. bedroht. Und deshalb war es tatsächlich sehr schwierig, in dieser Umgebung zu arbeiten. Es war wirklich eine Herausforderung, in Zimbabwe meine Redefreiheit, meine Kunst zu leben und zu nutzen.
My art and my creative expression in Zimbabwe.
Da haben Sie jetzt viel genickt beim Zuhören, Frau Mika.
Ja, weil sie beschreibt eigentlich genau, was das Problem ist. Was ich aber unglaublich bewundernswert finde, ist, dass sie immer noch in dem Land bleibt und sie weiter dafür kämpft, dass sich etwas ändert. Denn Tsitsi Dangarembga könnte als prominente Künstlerin, sie ist ja nicht nur Schriftstellerin, sondern sie ist auch Filmemacherin, Regisseurin, sie hat Theaterstücke geschrieben, sie hat ein Filmfestival ins Leben gerufen, sie setzt sich vor allen Dingen für Frauen ein. Ihre berühmte Romantrilogie handelt eben auch von dem Leben eines Mädchens, das sie bis ins Erwachsenenalter begleitet. Und sie könnte eben aufgrund ihrer Reputation das Land verlassen. Sie ist mit einem deutschen Mann verheiratet. Sie könnten hier leben. Ihre Kinder studieren zum Teil auch in Deutschland. Aber sie geht immer wieder zurück und sagt, das ist mein Land, ich habe meine Arbeit dort. Und als ihre Arbeit versteht sie eben auch für Meinungs- und Redefreiheit einzutreten und eben für mögliche demokratische Reformen in diesem elenden Land.
Bascha Mika, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über Tsitsi Dangarembga, die Schriftstellerin, Filmemacherin, Aktivistin aus Zimbabwe, die dort weiterhin vor Gericht steht. Frau Mika, lassen Sie uns noch über ein Thema sprechen, das den Beginn der Woche dominiert hat und das nach wie vor jeden Tag zu neuen Erkenntnissen noch ein Stück weit zu immer neuem Kopfschütteln und Fragezeichen führt. Patricia Schlesinger, die ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, des RBB, sie ist zurückgetreten nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft, Vorteilnahme. Es geht da um viele, viele seltsame Sachen. Es geht um Luxuseinrichtungen, es geht um Geltungssucht, es geht auch darum, dass Kontrollgremien irgendwie nerven und umgangen werden können. Was ist das für eine Krise eigentlich? Ist das eine Krise des RBB oder ist das schon eine öffentlich-rechtliche Krise? Das ist sehr oft zu lesen diese Woche.
Nein, es ist weder eine RBB-Krise noch eine Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, obwohl es natürlich interessierte Kreise gibt, die das gerne so auslegen möchten, sondern es ist eine Krise der Macht für mich. Mhm. Es zeigt für mich, dass Menschen, wenn sie in Machtpositionen kommen, sehr schnell verführt werden können und sich eben auch verführen lassen und dann möglicherweise sogar, weil die Staatsanwaltschaft ist ja eingeschaltet, möglicherweise sogar Straftaten begehen.
Gier schlägt Hirn, habe ich die Woche irgendwo gelesen, soll jemand anonym gesagt haben. Über Patricia Schlesinger. Es ist natürlich nach wie vor, Sie haben es gesagt, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Es gibt aber nach wie vor keine rechtsstaatliche Verurteilung. Es ist immer noch sehr viel Recherche und sehr viel Aufarbeitung. Sie waren auch zweimal Chefredakteurin bei zwei unterschiedlichen Zeitungen, der Taz und der Frankfurter Rundschau. Das ist jetzt was anderes als der Rundfunk Berlin-Brandenburg, dieser riesige Apparat. Aber Sie haben es ja anscheinend auch geschafft, mit Ihrer Macht umzugehen und trotzdem ein normaler Mensch zu bleiben.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich meine das ganz ernst, Macht an sich ist ja nicht schlecht. Macht ist neutral. Die Frage ist, wie füllt man sie aus, so eine Machtposition? Und dazu gehört eben tatsächlich, dass Macht einen verändert, insoweit, dass man mehr Verantwortung hat. Und diese Last der Verantwortung, die muss man spüren. Und das, was ich mit Kitsch meinte, ist, ich glaube, dazu gehört Demut. Ein ganzes Stück an Demut auch vor der Verantwortung, die man hat, die man übernommen hat, in der Regel ja freiwillig, aber die ja auch bedeutet, dass eine Institution, ein Unternehmen, aber eben in der Regel auch ganz viele Menschen von einem abhängen. Und wenn man das nicht spürt, dann glaube ich, ist diese Gefahr des Machtmissbrauchs ausgesprochen groß. Und es gibt, ich habe so ein schönes Zitat gelesen von einer Psychologin, die sich mit Machtmissbrauch beschäftigt und die sagte, der Geist des Machtmissbrauchenden ist meist in Selbsttäuschung gefangen. Und ich glaube, das ist bei Patricia Schlesinger ganz sicher auch der Fall.
Selbsttäuschung also, heißt da was?
Realitätsverlust. Und das Gefühl, was ja viele Menschen in Machtpositionen haben, es steht mir zu. Das muss sie ja auch nicht nur einmal deutlich gesagt haben. Also dieses Gefühl, dass wo ich mich bewege, also sei es ein Unternehmen oder hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sie sind es mir schuldig. Und ich glaube, aus dieser Art von Hybris, mir ist jemand etwas schuldig. Nicht ich übe mich in Demut, weil ich so viel Verantwortung habe, sondern mir ist das Unternehmen etwas schuldig, weil ich so viel Verantwortung trage, weil ich so viel arbeite. Und daraus entsteht, glaube ich, so ein Stück Abgehobenheit, dass man glaubt, man steht über den Dingen, über dem System und möglicherweise auch über dem Recht. Und wissen Sie, was ich besonders bitter finde? Patricia Schlesinger ist ja mal eine ganz tolle Kollegin gewesen. Also sie war bei Panorama, sie hat investigative Recherchen mit Panorama gemacht und die Kollegen und Kolleginnen von Übermedien, also dieser medienkritischen Plattform, die haben ein Zitat von ihr gefunden, mit der sie eine damalige Moderation angekündigt hat. Und das Zitat heißt, bestimmte Berufe und Jobs bringen schon fast so selbstverständlich Privilegien mit sich, dass kaum noch ein Mensch darüber nachdenken mag, geschweige denn darüber reden. Das gilt auch für Journalisten, hat Patricia Schlesinger gesagt. Sie bezog das damals auf Autojournalismus und die Kollegen, die eben sich irgendwie schmieren lassen von der Autoindustrie. Aber es hört sich doch so an, als hätte sie über sich selbst gesprochen 20 Jahre später, oder?
Das Zitat bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal im Ohr hängen zum Ende unserer Stunde. Bascha Mika hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur über den Fall Patricia Schlesinger und auch in den letzten 60 Minuten über alles das, was heute und in dieser Woche wichtig war. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.